üblich ist, der gesunde Leib, der Friede und der Heilige Geist. Ja, dreimal dürft ihr raten, über was ich euch heute predigen werde. Das erste Lied war schon ein ganz toller Einstieg. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viel dazu sagen, wenn man den Text bedenkt. Ja, es geht um die Jahreslosung. Und ich habe mal nachgezählt, es ist jetzt das 16. Mal seit dem Jahr 2000, dass ich dieses Abo oder dieses Vorrecht habe. Und ich habe die Manuskripte noch. Und wenn man da mal nachliest, was man so zu Beginn eines Jahres so, was da gerade jetzt wichtig war, welche Hoffnungen und Ängste gerade einen beschäftigt haben, dann ist es schon interessant. Also 2009 zum Beispiel die Finanzkrise, Wirtschaftskrise und so weiter. Und heute, was ist heute das Thema für dieses Jahr? Hauptsächlich gerade die Gesundheit. Deshalb der erste Gruß, der gesunde Leib, ist gar nicht so falsch für dieses Jahr, auch wenn er sicher nicht als höchste Priorität gilt, aber ohne der gesunde Leib ist vieles nichts. Also das habe ich selber jetzt erlebt im letzten halben Jahr und ja, so kann ich das auch verstehen. Normal wünscht man ja hauptsächlich Leute über 50 Gesundheit und dieses Mal ist es doch für jeden wichtig. Ja, ein neues Jahr beginnt und jeder hofft, dass es besser wird als das vergangene. Aber der Optimismus, der hält sich in Grenzen. Also Harald Martenstein, mein Lieblingskolumnist in der Zeit, der zeichnet so ein düsteres Szenario fürs nächste Jahr mit nächster Welle und was weiß ich was und sagt dann zum Schluss, wer weiß denn, ob 2021 nicht im Rückblick für lange Zeit unser bestes Jahr gewesen sein wird. Man hätte dies dem Jahr 2021, als es noch jung war, nicht zugetraut. Aber so war es ja auch Ende 2020. Man dachte, 20 war mies, 21 wird viel, viel besser. Wir haben diese Jahre erst dann richtig wertgeschätzt, nachdem wir die Bekanntschaft ihrer Nachfolger gemacht haben. Er sagt dann, das war Ende 2021, also lasst uns Party feiern, solange es noch irgendwie... Ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber Martenstein hat recht. Es bringt nichts, das Leben auf bessere Jahre zu verschieben, die angeblich besser werden sollen. Es ist besser, den heutigen Tag einfach als Geschenk anzunehmen, so wie er ist, und uns da zu freuen. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig geworden. Ja, und diese neue Jahreslosung, die passt eigentlich sehr gut für die aktuelle Situation, denn sie führt direkt ins Zentrum des Evangeliums. Sie führt direkt zu Jesus. Und ich denke, es ist gerade in diesem Jahr, kommt mehr darauf an, mehr denn je unsere Blicke auf ihn, auf Jesus, auf das Zentrum zu richten. Denn das, was wir anschauen, das prägt uns. Wenn wir uns ständig mit Angst beschäftigen, dann werden wir auch ängstlich. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir mutig. Es gibt heute so viele Experten, man blickt gar nicht mehr durch. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Gesundheitsexperten gibt. Aber es gibt nur einen wunderbaren Ratgeber, Jesaja 9, Vers 5, den wir kennengelernt haben an Weihnachten, nämlich Jesus. Er ist der perfekte Ratgeber. Er weiß, wie die Welt und der Mensch funktioniert und er kennt uns besser als wir selber. Ja, und diese Größe von ihm wird ganz besonders im Johannesevangelium deutlich und daraus stammt da die Losung aus einem sehr langen Kapitel mit 71 Versen. So ein kleiner Versteil aus Vers 37. Wer weiß schon, wie die Jahreslosung lautet? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Und das sagt Jesus zu Menschen, die kurz zuvor ein großes Wunder erlebt haben, nämlich die Speisung von 5000 Menschen mit 5 Fischen und 2 Broten. Macht das mal einer nach. 5000 Menschen, das ist rechnerisch gar nicht möglich. Und die Leute, die waren beeindruckt, sie hören Jesus zu und in dieser Rede, die Jesus dann auch zu ihnen an sie richtet, da fällt dieser Satz. Es ist eine Einladung verbunden mit einem Versprechen. Und das gilt aber auch heute noch. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, wer zu ihm kommen darf und danach das Versprechen anschauen, das Jesus hier macht. Also zunächst einmal, wer darf zu Jesus kommen? Wer die Jahreslosung so nachschlägt, mal den ganzen Vers liest, denn es ist ja nur ein Teil, also der zweite Teil eines Verses, der wird im ersten Moment etwas irritiert sein. Denn da steht nämlich, Johannes 6, 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder bei Luther hinausstoßen. Eine andere Übersetzung sagt, alle Menschen, die mir mein Vater anvertraut hat, werden auch zu mir kommen. Ja, was bedeutet das? Was heißt das? Das zeigt doch hier oder weist doch hier darauf hin, dass Gott, der Vater, seinem Sohn Menschen übergibt, anvertraut. Warum? Um sie zu retten, um sie zum Heil zu führen. Und das ist jetzt nicht keine Auswahl, sondern kein Auswahlbegriff, sondern Gott will ja alle Menschen retten. 1. Timotheus 2 steht, dass Gott will alle Menschen retten. Also nicht nur der Sohn will alle Menschen retten, sondern auch der Vater. Also beides steht in 1. Timotheus 2 gemeint. Beide, der Vater und der Sohn, wollen das Heil des Menschen. Und was hier dann genau gemeint ist, lesen wir später in Vers 44, Johannes 6, 44, da heißt es, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also, eingeladen ist jeder, aber zu Jesus kommt, wen der Vater zieht, in wessen Herz der Vater schon arbeitet. Und das ist ein Geheimnis, das unser menschlicher Verstand das ihn übersteigt. Bevor der Mensch zu Jesus kommt, kommt bereits Gott zu ihm. Bevor der Mensch sich für Jesus entscheidet, hat sich bereits Gott für ihn entschieden. Bevor wir meinen, wir hätten diese Entscheidung getroffen, hat bereits Gott gearbeitet an uns. Und das ist so ein Geheimnis, das jeder auch irgendwo in seinem eigenen Leben vielleicht entdecken kann. Wir wissen nicht, an wem Gott gerade arbeitet. Deshalb sollten wir jedem Menschen diese Einladung weitergeben. Aber wir können darum bitten, Herr, zeige mir den Menschen, an dem du gerade arbeitest, den du vorbereitet hast, den du gerade ziehst. Und da nützen dann auch alle menschlichen Zugpferde nichts. Es kann die tollste Predigt oder der beste Lobpreis oder die perfekte Show, Veranstaltungen, alles sein. Wenn der Vater nicht sieht und der Mensch darauf antwortet, dann nützen alle anderen Zugpferde nichts. Ich bin als Jugendlicher, ist ja nicht so heute, dass man so schnell ein Auto hat oder irgendwas. Da waren wir darauf angewiesen, dass einen jemand mitnimmt. Und so in Ebershardt, dass einen jemand mitnimmt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu groß. Da war man auf die christliche Szene angewiesen. Und wohin wurde man mitgenommen? Ja, zu Evangelisationen, Zeltmissionen und was weiß ich was alles. Also fast jedes Wochenende saß man in irgendeiner christlichen Veranstaltung. Ich muss ehrlich sagen, ich ging oft eher deshalb mit, weil mir da Freunde begegneten, weil da so auch die Möglichkeit war, das andere Geschlecht etwas zu erforschen oder mal gucken, was es auf dem Markt gibt oder so. Bei Evangelisationsveranstaltungen, aber es gab halt nichts anderes. Aber ich habe viel gehört, viel natürlich auch viel Evangelium gehört. Aber es gab nur eine Veranstaltung, wo ich den Ruf Jesu wirklich gehört habe, wo ich gemerkt habe, das betrifft mich persönlich. Wo ich mich dann entscheiden durfte und wo ich merkte, da hat Gott jetzt diesen Tag. Heute ist der Tag. Aber das zu verstehen ist echt schwierig. Und eigentlich müsste man doch sagen, wenn ein Mensch am Ende seines Lebens steht, also so jetzt vor den Toren der Ewigkeit steht, vielleicht im Altersheim ist oder irgendwo im Pflegeheim, der müsste doch eigentlich automatisch sich bekehren. Der müsste doch Jesus suchen und zu ihm kommen und so weiter. Aber auch das ist nicht selbstverständlich. Also ich hatte die letzten Tage ein Gespräch mit meiner Schwägerin, die im Altersheim arbeitet und auch da sehr viel das Evangelium weitergibt, trotz aller knappen Zeit, denen Menschen versucht, die Botschaft weiterzugeben. Und da gibt es Leute, die sind offen, die sind ja hungrig, die nehmen das an, und andere, die sind verschlossen, die sind verhärtet, die sind einfach verbittert auch über ihr Leben, über die Vergangenheit, und da ist wie eine Mauer irgendwie. Und so ist es nicht selbstverständlich, dass ein Mensch zu Jesus tatsächlich kommt. Aber selbst in diesem Alter, selbst da kann Gott so wirken, dass ein Mensch sich da noch entscheiden kann. Also glauben wir nicht das Märchen, dieses statistische, ja, wenn man ein bestimmtes Alter hat, dann ist sowieso alles nichts mehr. Ich habe selber erlebt, wie meine Mutter über 80 Jahre noch Jesus gefunden hat, und ich möchte euch der Hoffnung machen, gerade auch für Fälle, die man schon abgeschrieben hat. Eingeladen ist jeder, der heute hier ist, jeder, der zuschaut. Und Jesus spricht, wir kennen vielleicht diese andere Stelle im Neuen Testament, wo er konkret auch diese Einladung an eine besondere Menschengruppe ausspricht. Nach Luther: kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, das heißt, die ihr abgearbeitet, geplagt und mutlos seid, ich will euch Ruhe geben. Wo er gerade solche Menschen einlädt. Und es gibt so viel mutlose Menschen heute, so viel Mutlosigkeit, gerade aufgrund dieser Pandemie jetzt. Es gibt so viele psychische Störungen, die dramatisch zunehmen, die fast noch schlimmer sind als dieses Virus selber, auch unter Kindern. Und es ist irgendwie kein Land in Sicht. Und darum ist diese Einladung gerade so wichtig: kommt her zu mir. Vielleicht sind sogar Menschen dieses Jahr viel ansprechbarer für das Evangelium als in den vergangenen Jahren. Denn nur Jesus ist letztlich der der Seele Ruhe schenken kann. Und jeder ist eingeladen, du bist eingeladen, ob es dir heute gut geht oder auch nicht. Du brauchst keinen Zugangscode, sondern es gilt die göttliche 2G-Regel. Du bist geliebt und gewollt. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, das ist die göttliche Regel, geliebt und gewollt, jeder Mensch, Männer und Frauen, Kinder, Erwachsene, Alte, Junge, Arme, Reiche, Intelligente oder weniger Intelligente, jeder darf zu Jesus kommen. Doch eine wunderbare Sache am Anfang dieses Jahres. Und der zweite Teil der Losung, der beinhaltet jetzt ein Versprechen: den werde ich nicht abweisen. Und was das bedeutet, da gibt's natürlich, kann man viel darüber sagen, aber ich möchte einfach nur drei Dinge nennen. Es gibt ja zu jeder Jahreslosung, so zu Beginn des Jahres, solche Postkarten, Poster und so weiter, wo der Fotograf oder Künstler sich ja ausgedacht hat, wie er diese Losung versteht. Und ich habe mir mal drei ausgesucht, und die sollen diese drei Aussagen verdeutlichen. Zunächst einmal die erste Karte, ein Bild, und zwar hier sehen wir eine Tür mit einer kunstvollen Türklinke, aber was nützt die schönste Türklinke, wenn die Tür zu ist? Also, aber es ist eine Tür, und Jesus gibt hier ein Versprechen: wer bei Jesus, bei mir anklopft und um Einlass bittet, der wird nicht abgewiesen. Er wird nicht abgewimmelt mit irgendwelchen Begründungen. Wie wir es vielleicht wart ihr auch schon mal, hätte irgendwo hingegangen und da wurdet ihr an der Tür abgefertigt, ihr habt gespürt, ihr seid jetzt gerade nicht willkommen, ist ja auch oft ja verständlich, wenn gerade irgendwie Streit in der Bude ist oder sonst irgendwas, dann will man jetzt den Fremden ja nicht gerade reinlassen oder so, aber es ist keine geschlossene Gesellschaft. Es ist kein Grund, es gibt, weil es keinen Platz mehr gibt. Oder komm anders mal wieder. Das wird Jesus nie zu uns sagen. Ich habe keine Zeit für dich. Oder was heute eher normal ist, du brauchst erst einen Termin. Also Ich habe das erlebt mit einem Termin für eine Darmspiegelung. Leute, ja, nächstes Jahr irgendwann. Also wenn man nicht gerade jetzt Privatpatient ist, da kann man längst gestorben sein, bis der Termin dann wirklich kommt. Oder nicht mal aufs Rathaus kann man mehr, ohne dass man vorher Termin holt und dann klingelt und reingelassen wird. Als ich jetzt meinen neuen Führerschein geholt habe, also das sind ungewöhnliche Dinge. Zu Jesus darf ich jederzeit kommen. Jederzeit und mit allem. Zu dem Herrn der Welt, zu dem König aller Könige, zu dem Mitschöpfer dieser Welt, bei dem brauche ich keinen Termin. Und jeder von uns, also es ist ja für uns nicht denkbar, dass alle gleichzeitig kommen irgendwie, aber ich brauche keinen Termin. Der himmlische Arzt vergibt keine Termine, sondern ich darf zu ihm kommen und werde sofort bedient und so lange, wie es nötig ist. Es ist immer nötig, aber es gibt keine Beschränkung. Das ist doch eine Freude für dieses, eine freudige Botschaft. Das ist Evangelium auch für dieses neue Jahr. Und bei Luther heißt es, er wird nicht hinausgeworfen. Das klingt etwas dramatischer. Also abweisen ist etwas milder als hinausgeworfen. Aber der griechische Begriff hat hier ein ganz breites Bedeutungsspektrum. Wegschicken, ausstoßen, wegwerfen, abweisen und so weiter. Interessanterweise, mehr als die Hälfte der Vorkommen bezieht sich auf das Austreiben von Dämonen, wenn Jesus Dämonen aus Menschen austreibt. Aber hier bedeutet abweisen im Sinne von Verweigerung von Gemeinschaft. Ich will keine Gemeinschaft mit dir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und das verneint Jesus aufs Deutlichste. Im Griechischen steht hier die doppelte Verneinung. Eigentlich müsste man übersetzen, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall, den werde ich nie und nimmer abweisen. Das ist doppelt betont. Und ein ganz klares Versprechen. Ja, das heißt aber nicht, dass jeder, der sich für Jesus interessiert, auch eine Beziehung mit ihm eingehen will. Zu Weihnachten, da geht man ja in Gottesdienst, das ist so Sitte, zumindest in kleineren Dörfern und so. Also in Ebershardt früher, da hat man in der Kirche Weihnachten Menschen gesehen, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat, die Interesse haben vielleicht am schönen Baum oder dem Glitzer und Glamour und so weiter. Aber das heißt noch lange nicht, dass ihr jetzt eine Beziehung eingehen wollt mit dem, um den es hier eigentlich geht. Also nicht jeder Interessent wird jetzt automatisch gerettet, sondern jeder, der glaubt. Zu Jesus kommen heißt letztlich auch an ihn glauben. Das verbindet er in diesem Kapitel miteinander. Entscheidend ist, ob aus Interesse eine Beziehung wird und ja, ob ich diese Beziehung eingehen will, dann ist auch natürlich eine klare Entscheidung Voraussetzung. Aber trotzdem gilt, du bist willkommen, jetzt und heute. Die Tür steht heute offen. Wir können heute zu Jesus kommen. Wir brauchen nicht auf irgend bessere Zeiten warten. Ja, und das, die zweite Karte ist eine weitere Botschaft. Ich weiß nicht, ob man es so richtig erkennen kann. Es ist eine Person mit einem Koffer. Welcome home, das heißt, willkommen zu Hause. Wenn jemand zu Besuch kommt, dann geht er ja auch glücklicherweise wieder irgendwann. Ja, so schön der Besuch ist, aber es ist auch schön, wenn man mal wieder keinen Besuch hat. Es ist aber ein Unterschied, ob ich als Gast irgendwo eingeladen bin oder ob ich zur Familie gehöre. Ob mein Bleiberecht beschränkt ist oder unbegrenzt ist. Und das ist diese Botschaft, die mir diese Karte einfach vermittelt. Wer zu mir kommt, der darf bleiben. Er gehört zur Familie Gottes. Er ist zu Hause. Er kommt nach Hause. Letztlich ist jeder Mensch, der zu Jesus findet, einer, der nach Hause kommt. Denn wie beim verlorenen Sohn, bei dieser Geschichte, die sicher viele kennen. Denn die ursprüngliche Bestimmung des Menschen ist, dass er in Gemeinschaft mit Gott lebt. Und erst durch den Sündenfall wurde diese Gemeinschaft zerstört. Und jeder, der jetzt zurückkommt zu Gott, wer zu Jesus kommt, wer zu Gott kommt, wer an ihn glaubt, der kommt letztlich nach Hause. Er kommt nach Hause zum himmlischen Vater. Er kommt nach Hause zu seinem Herrn, der ihn erlöst und gerettet hat. Und das ist ein wunderbares Bild. Und Gott tut alles in dieser Welt, dass Menschen zu ihm nach Hause kommen. Und wer nach Hause kommt, der hat dann keinen Gaststatus mehr, sondern er gehört zur Familie, zum Leib Christi. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Mitbürger und Hausgenossen, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also, ihr gehört zur Familie. Wir haben Brüder und Schwestern. Ist euch dieses Vorrecht mal bewusst, dass es das gibt heute noch, dass wir eine ganz große Familie sind, die Familie Gottes, die Familie derer, die an ihn glauben. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, denn viele leiden unter Einsamkeit. Und Gottes Familie ist so groß. Habt ihr schon mal dafür gedankt, für eure Geschwister, für Brüder und Schwestern, die es in der Familie Gottes gibt? Wir meckern viel zu viel über Geschwister, als dass wir dankbar sind, anstatt das Geschenk der Gemeinschaft hoch einzuschätzen. Und ich denke, dieses Geschenk ist gerade auch im neuen Jahr so wichtig. Klar, in jeder Familie gibt es auch mal Krach, weil jeder verschieden ist und jeder seine Abgründe hat. Kinder sind manchmal bockig oder ungehorsam, Eltern manchmal auch, also so ist es nicht. Aber egal wie bockig ein Kind ist, Kind bleibt Kind. Die Liebe eines Vaters ist nicht davon abhängig, wie sich sein Kind gerade verhält. Und Gott liebt uns nicht, weil wir so lieb sind, sondern weil sein Wesen Liebe ist. 1. Johannes 4, Gott ist Liebe und diese Liebe ist unabhängig von unserem Verhalten. Wer zu Jesus kommt, findet Heimat, findet ein Zuhause. Und das ist etwas, wonach sich heute doch jeder Mensch sehnt. Einen Ort, an dem er ankommen kann. Und diese Rastlosigkeit unserer Tage ist nichts anderes als eine Folge dessen, dass die Menschen einfach nicht wissen, wo sie hingehören, dass sie nicht wissen, wo ihr Zuhause ist. Und wer zu Jesus kommt, der hat sogar eine ewige, eine himmlische Heimat. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir den Heiland Jesus Christus erwarten, sagt Paulus in Philipper 3. Eine ewige Heimat. Wir müssen nicht wieder gehen. Und wir bleiben bei ihm. Ja, in der ewigen Heimat sind wir ihm noch viel näher als jetzt, wenn Haupt und Leib vereinigt sind. Und das gilt nicht nur geistlich, sondern ganzheitlich. Geist, Seele und Leib sind beieinander. Der Tod ist letztlich nur ein Umzug in eine andere Wirklichkeit, ist ein Umzug zu Jesus. Und die alte Hütte, der Leib, wie Paulus ihn nennt, 2. Korinther 5, der wird abgebrochen und er bekommt einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib, den Auferstehungsleib, der keine Krankheit mehr kennt, der keinen Alterungsprozess mehr kennt, der perfekt ist. Was gibt es für eine bessere Option für die Zukunft als dieser Auferstehungsleib? Ich habe vor kurzem die letzten Tage eine Predigt von Ulrich Pazzani, der ist mittlerweile auch schon über 80, gehört. Er sieht immer noch sehr gut aus. Ich denke, Mensch, wenn ich mit 80 noch so gut aussehe, also ich habe schon sehr schon entsprechend, naja, lassen wir das Thema. Der sieht immer noch frisch aus, über 80, wo er dann vor der Bühne ging, hat man gemerkt, ja, ist halt doch auch schon älter. Aber der hat gesagt, er versteht nicht, wieso die Christen so Angst vor dem Sterben haben. Versteht er nicht. Es heißt doch, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Sterben, der Tod ist ein Gewinn und kein Verlust. Wir haben eine völlig falsche Wertvorstellung oft. Ja, lässt sich so einfach sagen, jeder Mensch hängt natürlich auch am Leben, aber eigentlich stimmt es ja. Und unser Haus, unsere Wohnung, die wir hier haben, ist letztlich nur ein Übergangswohnheim. Und wer umzieht, der überlegt auch ganz genau, was er mitnehmen will. Er befreit sich von unnötigem Ballast und überlegt, was hat wirklich Ewigkeitswert. Wer sich an die Jahreslosung von 2013 erinnert, die war, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, das ist die Frage, leben wir mit gepackten Koffern oder ja, wissen wir nicht mehr, wo wir mit unserem Krempel allen hin sollen? In einem der schönsten Lieder des letzten Jahres, da heißt es, ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ja, dann noch die dritte Karte. Das ist meine Liebste, könnt ihr vielleicht verstehen. Da sitzt jemand an der aufgeschlagenen Bibel und das vermittelt mir den Gedanken, wer zu mir kommt, der findet Leben. Denn im Zusammenhang, im Textzusammenhang, wenn man den liest, da spricht Jesus von sich als das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und ja, das ist Jesus, das Brot des Lebens. Und er sagt auch im gleichen Kapitel, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Das heißt, zu Jesus kommen heißt auch zur Bibel kommen. Also das kann ich nicht loslösen voneinander. Die Bibel ist zwar jedes Jahr wichtig, also es werdet ihr in jeder Jahreslosung irgendwie finden, dass ich die Bibel betone. Also das ist eigentlich jedes Jahr wichtig. Aber zurzeit denke ich ganz besonders. Wir haben noch nie so dringend diese Frage im Raum, was ist Wahrheit? Die Frage des Pilatus. Es werden so viele angebliche Wahrheiten verbreitet wie nie zuvor. Und durch die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute haben, ist der Mensch beeinflussbarer wie nie zuvor. Und gerade da brauchen wir einen zuverlässigen Maßstab. Und der einzige zuverlässige Maßstab ist die Bibel, das Wort Gottes. Das Wort der Wahrheit und der Geist der Wahrheit, die schaffen Klarheit. Aber wir erleben trotzdem immer wieder, wie Gottes Wort verdreht und missbraucht wird, wie Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden, und wie selbst falsche Propheten und Irrlehrer überhand nehmen. Und da brauchen wir auch besonders Weisheit und Nüchternheit im Umgang mit dem prophetischen Wort. Heute hat man den Eindruck, Prophetie ist letztlich Angstmacherei oder sowas. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Prophetische Bücher, zum Beispiel die Offenbarung, ist ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde, hat den Zweck, Trost zu spenden, Ermutigung zu geben. Das ist die Aufgabe der Prophetie und nicht den Menschen in Hoffnungslosigkeit und Angst irgendwie zu versetzen. Natürlich müssen wir die Dinge klar sehen, aber die Endbotschaft ist immer die ermutigende. Und es ist wichtig, dass wir selber in diesem Wort forschen und nicht einfach nur nachplappern, was irgendeiner vielleicht auf YouTube irgendwie vorgesprochen hat. Wer selber im Wort nicht zu Hause ist, der ist leicht zu manipulieren, lässt sich leicht verführen. Und ich, für mich persönlich jetzt, ist zum Beispiel da klingen alle Alarmglocken. Wenn ich weiß, da ist jemand, der sagt irgendwas, wo ich nicht so, ja, wenn derjenige zu keiner Gemeinde gehört, das ist für mich so eine Alarmglocke, der vielleicht bei x Gemeinden schon rausgeflogen ist, der nicht fähig ist, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, der ja, meint, er hätte die Wahrheit irgendwie für sich gepachtet und der einfach nur seine eigene Gemeinde hat, seine eigenen Follower, aber sich in keine Gemeinde, nicht fähig ist, in irgendeine Gemeinde, in den Leib Christi zu integrieren. Und das funktioniert nicht. Wer sich von allen trennt, trennt sich vom Leib Christi. Denn Christuserkenntnis geschieht immer in der Gemeinschaft, auch der Gemeinde, der Gesamtgemeinde. Epheser 3, Vers 18, 19, so könnt ihr zusammen mit allen Heiligen erkennen, was die Liebe Gottes, die Liebe Christi ist, die Breite, Länge, Höhe, Tiefe und so weiter. Zusammen mit allen Heiligen, nicht als Privatstudent oder irgend sowas. Wir brauchen die Gesamtgemeinde des Leibes Christi, um Christus besser kennenzulernen. Und die Bibel ist das einzige Buch, das wir im neuen Jahr unbedingt lesen und erforschen sollten, auch als Gemeinde. Wir brauchen auch den Austausch, wir brauchen das Miteinander, um die Bibel besser zu verstehen, um Jesus besser kennenzulernen, gemeinsam das Brot des Lebens essen, weniger YouTube-Influencer und selber lesen. Im neuen Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, ich lasse mir das Alte Testament gerade vorlesen. Ich habe x Hörbibeln in verschiedenen Übersetzungen und das ist ganz interessant, so morgens beim Zähneputzen, dritte Buch Mose, die Gesetz vom Aussatz, also da macht es richtig Spaß. Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten, die Bibel aufzunehmen. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten wie heute. Und ich möchte dir einfach jetzt Mut machen, zu Jesus zu kommen, in seiner Gemeinschaft zu leben. Bei ihm sind wir sicher und geborgen, auch im neuen Jahr. Und sein Wort gibt uns Hoffnung und Halt. Der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben versprochen, uns durchzutragen, auch im Jahr 2022. Ganz gleich, welche Welle noch kommt. Und wisst ihr, welche Welle ich mir so ganz sehnlich wünsche? Keine sechste Welle, sondern die Welle des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist neu durch unser Land weht. Und da hat Corona dann gar keine Chance. Eine Welle, die Heil und ewiges Leben bringt. Ja, in unserem Land und in der ganzen Welt. Und deshalb lasst uns wie dafür beten und einstehen und wie Jeremia rufen: O Land, 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 höre des Herrn Wort. Jeremia 29, 22, andersrum 22, 29. Und wie heißt dieses Wort für 22? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.